She Happens wird euch präsentiert von Oberstdorf, dem Wintersportort im Allgäu.
She Happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
Hallo, hallo. Hier sind wir wieder, schon die zweite Folge der fünften Staffel She Happens. Und wir müssen euch gleich was vorweg sagen. Diese Woche ist die Coco leider nicht dabei. Es freut mich trotzdem, den Finzi begrüßen zu dürfen. Vinzenz Geiger in Oberstdorf.
Servus.
Und wir haben aber, wenn die Coco schon nicht da ist, Ersatz aufgetrieben für die heutige Folge. Und vielleicht tröstet sie Coco auch, dass ihre Vertretung vielleicht fast so viel Sympathie, wie sie selbst für Garmisch-Partenkirchen aufbringen kann. Weil wenn ich es richtig im Kopf habe, hat er da seinen ersten Podestplatz eingefahren. Servus Manuel Feller.
Servus, grüß euch. Ja, erster Podestplatz im Riesentallauf war das, ja, stimmt.
So, ja, müssen wir natürlich präzisieren.
Ja, ja, das passt schon.
Es gibt wahnsinnig viel zu besprechen. Es freut uns sehr, dass du da bist. Natürlich jetzt eine Woche vor Levi freuen sich viele Skifans schon darauf, den amtierenden Slalom-Weltcup-Sieger wieder in Aktion zu sehen, können es kaum erwarten. Ich muss dir aber vorweg sagen, ich warte noch auf was ganz anderes. Kannst du uns sagen, wann es das nächste Feature mit Anthony B. gibt?
Kennst du Anthony B. oder wer?
Ja, selbstverständlich.
In Oberstdorf ist er bekannt.
Ah, okay. Feature wird es keins geben, aber ich bin kontinuierlich eigentlich in Kontakt mit ihm. Seit mal letztes Jahr, ich habe ihn eingeladen für ein Silvesterkonzert eben über den Bandleader von House of Freedom, mit dem er ein Produzent ist, mit dem ich immer wieder in Kontakt bin und mittlerweile eigentlich eine Freundschaft aufgebaut habe. Und über den haben wir da eigentlich die Connection gekriegt zu Anthony B. und haben da letztes Jahr coole Silvesterfeten gemacht. Und seitdem sind wir eigentlich immer wieder in Kontakt, weil er hat seine Frau und sein Kind mitgehabt und die Kids von mir und sein Kind haben sich gleich gut verstanden. Die sind da am Bob fahren und rodeln gegangen und er hat sich sehr, sehr wohl gefühlt bei uns seitdem sind wir eigentlich immer wieder in Kontakt, aber Feature ist jetzt, um auf die Frage zurückzukommen, da war noch mal keins geplant.
Ah, schade. Aber da findest du jetzt schon angesprochen, das ist vielleicht eh noch eine ganz interessante Frage für gleich, weil auch wir kommen beide aus Oberstdorf und auch da war irgendwie in unserem Aufwachsen und gerade damit fortgehen und so irgendwie Reggae immer ein Ding und ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber der Zeit, wo ich noch öfter war, wenn in der Hörbar, das ist der Club in Oberstdorf, kann man vielleicht dazu sagen, wenn da das Intro von Police läuft, dreht alles durch.
Echt jetzt, oder? Das ist ja fast wie bei uns.
Geil. Das ist nämlich die Frage, die ich habe, weil das haben wir uns vorhin schon gedacht. Weißt du, woher diese Connections kommen? Weil es gibt so ein paar Orte im Alpenraum und gerade diese Connection mit Skifahren, wo Reggae und Dancehall so ein Ding ist. Weißt du, wo das herkommt?
Ich glaube, bei euch da in der Gegend war halt ein Soundsystem, oder? Ich weiß nicht mehr, wie das geheißen hat, aber die sind jetzt eigentlich, der Algi ist halt jetzt bei Sentinel, der kommt aus der Gegend und Sentinel ist eigentlich das Soundsystem in Deutschland, sage ich. Und bin jetzt deppert. Wie hat der zweite geheißen? Bin ich narrisch. Eigentlich mittlerweile sogar halbwegs guter Bekannter von mir, aber jetzt habe ich lange nicht mehr getroffen. Eben die zwei, die sind da eigentlich in eurer Region sehr aktiv gewesen und es ist immer, hängt immer drauf an oder davon ab, mit was man aufwächst. Oder bei mir war das auch so, es war halt genau die Zeit, das war neu, das war irgendwie erfrischend und die Mädels haben gern dazu getanzt und wenn die Mädels tanzen, dann tanzen die Buben auch gern und war das dann für 10, 15 Jahre ein Riesenhype eigentlich und das waren meine ersten Erfahrungen mit Partys und ich muss aber bis heute sagen, ich war weltweit unterwegs, was Partys betrifft auch und es waren aber eigentlich daheim eben in so einem kleinen Raum, wo wir nicht maximal 200 Leute Platz haben, eigentlich die coolsten Fäten habe ich da erlebt und von dem her, man muss nicht immer weit wegfahren und irgendeinen Club fahren, damit man eine coole Zeit verbringen kann und es hängt aber immer von den Leuten ab, die was das Ganze irgendwie ins Rampenlicht drücken und wie man dann damit aufwächst, glaube ich.
Ja, das war bei uns nämlich eben auch so und die Freeze-Key-Szene bei uns, die war schon, über die kam halt dann auch so das Reggae-Thema. Und bei uns ist es jetzt immer noch so, eben in dem kleinen Club bei uns, dass da schon oft noch Reggae oder Dancehall läuft, wo jetzt die Jungen, wo jetzt nachkommen, die noch nicht so oder das nicht mehr so feiern eigentlich. Aber das bleibt bestehen.
Bei uns ja. Na cool, ja, eben die Freeski-Szene hat da sehr viel eigentlich dazu beitragen. Auch, ich glaube, ein Schweizer Sound hat Kia Bamba geheißen, die da eben mit Dana Hall sehr viel gemacht haben, wo der Dana Hall in viele Videos vor allem das drin gehabt hat. Und eben Kali B, der Schweizer Reggae-Künstler, der hat eben bei uns auch mal gespielt und der ist in der Frisky-Szene sehr vertreten. Und die haben da schon einen richtig coolen Hype kreiert, ja.
Der ist schon faszinierend, wie sich das gehalten hat, weil mir ging es dann so, also irgendwann bin ich dann weggezogen zum Studieren und so, man geht anderswohin und merkt so, boah, das sind schon auch, also jetzt im deutschsprachigen Raum auch regional unterschiedlich. Also auch in größeren Städten, es gibt dann Clubs in die Richtung, aber man wächst auf in der Wahrnehmung, oh, das finden alle cool und dann kommt man alles so, ist vielleicht da schon die Phase, jetzt irgendwas sich die Welt weitergedreht oder so, aber umso schöner dann immer wieder was zu entdecken und drum war ich umso begeisterter eben, so schließt sich der Kreis, weil du hast schon mal einen Song mit Anthony B. aufgenommen zu Corona.
Ja, aber zu meiner Verteidigung, das waren meine ersten Erfahrungen vor dem Mikrofon. Die haben mich da so fast ein bisschen hineingeworfen und ich habe auch von Anfang an gesagt, ja, schauen wir mal, wie das wird und ich war mir halt komplett unsicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin zwar fanatisch, was Reggae und Dancehall betrifft, also ich kenne eigentlich alle Songs, sage ich jetzt einmal, also kann ich überall Wort für Wort mitsingen oder mitschreien, besser gesagt. Aber eben, was jetzt Musik produzieren und Musik an sich betrifft, habe ich halt null Erfahrung gehabt. Und ich habe halt dann in der Corona-Zeit von lauter Langeweile halt da und da so ein Freestyle ausgelassen, was halt auch nichts mit Musik, sondern mehr mit Unterhaltung zum Tag gehabt hat. Und irgendwann ist eben der Sam von House of Rhythm auf mich zugekommen und hat gesagt, ja, Anthony B. möchte ein Feature mit mir machen. Dann habe ich zuerst mal gewartet, der verarscht mich jetzt da. Und dann ist das aber irgendwie, ja, immer, wie soll ich sagen, konkreter geworden und irgendwann ist das dann einfach passiert. Aber eben, um mich ein bisschen zu verteidigen, das war mein erstes Werk vor Mikrofon und auch alles daheim selber in der eigenen Wohnung mit Zeit geschickt und zuerst einmal probieren müssen, wie das Ganze überhaupt funktioniert und bin aber dankbar für die Erfahrung, weil ich sehr viele coole Leute kennengelernt habe, auch sehr viel über Musik erfahren habe und mir das definitiv in vielerlei Hinsichten wieder einen Schritt weitergebracht hat. Ja.
Ja, und ja auch insofern eine Ehre, weil so im deutschsprachigen Raum fällt mir sonst als Anthony B. Feature höchstens noch Peter Fox und Seed recht prominent ein. So ganz gute Gesellschaft.
Ja, die haben eine Waterpumpe, haben die, ja. Und ansonsten, ja, Recall. Aber der singt halt auf Englisch, ist ein österreichischer Reggae-Sänger. Der hat immer als Voreck auf die europäischen Festivals dann teilweise gewesen. Der ist noch, aber der singt Englisch, ja.
Sehr schön. Wir müssen nur, weißt du, wir sehen ja auch immer so Analytics, wir wissen, unser Publikum ist nach dem, was Spotify uns sagt, nicht so Reggae-affin. Drum schauen wir vielleicht.
Ja. Das denke ich mal.
Ein bisschen weiter, aber da musstet ihr jetzt einmal durch. Aber einen ganz charmanten Übergang gibt es dadurch vielleicht noch. Du warst, wie so oft schon in deinem Leben, du das auch erzählt und gezeigt hast, auch diesen Sommer wieder auf Jamaika und bist zum einen als verlobter Mann zurückgekommen. Herzlichen Glückwunsch dazu.
Danke.
Was ich aber auch interessant finde, weil natürlich müssen wir auch gleich noch über deinen vergangenen Winter sprechen. Großer Erfolg, Gewinn der Slalomkugel. Ich habe gelesen, du hast dich nach deiner Rückkehr jetzt irgendwann im Sommer oder Herbst aber auch dazu geäußert, dass in diesem Jamaika-Urlaub auch so die ersten quasi negativen Nebeneffekte dieses großen Erfolges du irgendwie gespürt hast. Was heißt das?
Naja, im Urlaub eigentlich selber nie. Das war halt so, der ganze Winter war so intensiv, psychisch wie physisch eben, aufgrund dessen, dass ich halt bis zum vorletzten Rennen um die Kugel da gekämpft habe, dass ich halt nach dem letzten Rennen gesagt habe, okay, ich möchte sobald als möglich in den Urlaub, oder? Um das Ganze zu verarbeiten und einfach, aus dem Fokus und Spannungstunnel ein bisschen rauszukommen. Und in Jamaika war es eigentlich dann kein Problem. Ich habe das Ganze ein bisschen sacken lassen und war eigentlich alles noch cool und lässig. Das Problem war dann eigentlich, wie ich wieder heimgekommen bin, weil da natürlich sehr, sehr viele Termine auf mich gewartet haben. Und das dann schon irgendwie für mich, so wenn ich vorausblickt habe, kein Ende mehr genommen hat. Ich habe irgendwie 6-7 Wochenenden nur noch verplant gehabt mit Ehrungen und irgendwie Auftritten und so weiter. Und jetzt war ich den ganzen Winter schon weg und habe eine Familie daheim mit 2 Kindern und habe dann eigentlich kein einziges Wochenende gehabt, wo man im Sommer mal sagt, okay, ich trainiere, ich kriege ein bisschen einen Rhythmus, ich trainiere 5 Tage, 6 Tage und habe dann einmal 1,5 Tage Pause oder irgendwas. Das hat es einfach nicht gegeben. Und wenn ich so auf meinen Kalender blickt habe, dann hat das auch irgendwie war da kein Ende in Sicht. Und das war dann schon sehr, sehr schwierig, das irgendwie, wie soll ich sagen, zu verarbeiten, weil es ist schön, wenn man geehrt wird irgendwo, aber wenn es einfach nur noch Autofahren und Sitzen und Lächeln und Winken ist, dann war das schon, sage ich jetzt mal, vor allem psychisch, bei mir auch mit dem Autofahren körperlich ein bisschen, aber vor allem psychisch sehr, sehr schwierig. Also ich habe dann auch teilweise gesagt, okay, wenn ich nicht 2 Kinder daheim gehabt hätte, dann hätte mich einfach keiner mehr gesehen für 1,5 Monate. Ich glaube, ich war abgehauen, weil es einfach, ja, dann so viel auf einmal war, ohne irgendein Ende in sich.
Aber war das dann jetzt im Vergleich zu den Jahren davor nochmal deutlich mehr jetzt, oder? Durch das Jahr, oder?
Also ich habe immer sehr, sehr viel Präsenz gehabt, auch für das, dass ich verhältnismäßig eigentlich wenig gewissen habe, sage ich jetzt mal. Aber irgendwie war medial immer ein gewisses Interesse da. Aber eben heuer war es einfach nochmal intensiver und was halt einfach dazugekommen ist, wie gesagt, es ist eine große Ehre, wenn man irgendwo Preise überreicht kriegt, aber ich war dann in Salzburg als zur Sportlerwahl des Jahres nominiert, dann in Tirol, österreichweit, dann wieder der Heimatort eben auch irgendwie, was ja alles super Geschichten, war ja schlimm, wenn es keinen interessiert, aber eben, wenn das dann 7 Wochenenden hintereinander sind und dann halt da noch irgendwo TV-Auftritt mit Willkommen Österreich und so weiter, dann war das einfach wie so eine nie endende Story und einfach kein Tag, wo ich mal sage, okay, wow, jetzt habe ich mal was zum Durchatmen, weil ich will ja nächstes Jahr auch noch was reißen, von dem her habe ich unter der Woche trainieren müssen und am Wochenende waren andere Events und von dem her war das einfach 6-7 Wochen Vollgas und das war dann fast ein bisschen zu viel, ja.
Also eigentlich war es schon so nach der Saison schon nochmal eher noch mehr motiviert für nächstes Jahr oder wollte ich erstmal komplett abschalten?
Im ersten Moment war ich einfach einmal froh, dass ich abschalte, wie ich dann in Urlaub bin und in Jamaika war es, aber dann schon so, wie ich die Momente Revue passieren habe lassen, ich will das nochmal und nächstes Jahr ist WM genau in dem Ort, wo ich die Kugeln entgegengenommen habe und eben, das ist ja von meinem Heimatort 10 Kilometer Luftlinie. Also da war ja jeder da, der irgendwie mich auf meinem Weg begleitet hat und auch abseits von meinem Weg irgendwie was mit mir zum Tor hat. Jeder hat mich da irgendwie in dem Moment unterstützt beziehungsweise Anerkennung gezeigt. Und ich wollte das unbedingt oder ich will das unbedingt nochmal, das Gefühl auch wie Adel Boden oder so. Das sind einfach Momente, das brauche ich dir als Sportler nicht sagen. Das macht fast süchtig, oder? So Erfolgserlebnisse. Und von dem her war es in Jamaika dann so, wow, heuer gebe ich nochmal mehr Gas. Und dann kommst du heim und dann ist aber alles so, wow, eigentlich gefällt mir gar nichts mehr. Weil es nur noch, ja, weil es nicht mehr aufhört. Und es hat sich dann Gott sei Dank wieder einpendelt, so im Ende Juli oder was. Und es passt auch jetzt wieder alles, aber es war sehr, sehr grenzwertig, was Anfang Sommer betrifft, ja.
Finzi, war das bei dir damals einfach, in Anführungszeichen, nach deinem Olympiasieg, weil da nicht Cut war, sondern da war ja noch ein bisschen Saison danach?
Ja, also ich glaube, das war ein Thema und natürlich ist jetzt bei uns nordische Kombination in Deutschland hat schon relativ hohen Stellenwert, aber Alpin in Österreich ist ja eine ganz, ganz andere Hausnummer. Aber für mich ging es ja dann nochmal einfach ein paar Wochenende weiter und dann hat sich das so ein bisschen, kam das eher ein bisschen später, die ganzen Termine.
Aber es ist definitiv auch mehr geworden bei dir, oder? Das schätze ich jetzt mal.
Ja, es ist deutlich mehr geworden und ja, das zieht sich eigentlich bis jetzt nur. Ich war eigentlich davor genau, also auch schon gut und das war halt dann der eine Tag, wo halt dann alles perfekt passt hat. Und dann, ja, das zieht sich halt bis jetzt, das ändert sich halt nicht mehr. Selbst wenn jetzt letzte Saison keine so gute Saison hatte, bleibt da die, ja, einfach der Fokus dann immer doch noch auf mir wegen dem Titel. Aber es hält sich wirklich im Verhältnis in Grenzen, würde ich sagen.
Ja, ich muss sagen, im Nachhinein bin ich eigentlich ganz froh, dass ich immer wieder für Schlagzeilen abseits von der Piste gesorgt habe und so weiter. Dass ich eigentlich schon in gewisser Hinsicht, ich bin jetzt nicht direkt ins kalte Wasser geworfen worden, dass ich schon ein bisschen Erfahrung mit sage ich mal, Stress in der Hinsicht gehabt habe, aber es war schon intensiv dann, ja.
Aber du hast es gerade vorhin selbst schon angesprochen, es gab auch lange Jahre, dass du dich wahrscheinlich oftmals mehr geärgert als über sowas Großes offensichtlich irgendwie freuen können. Bist du ein Mensch, der dann besser damit umgehen kann, quasi mit dem Schlag ins Gesicht und wieder aufstehen und wieder neu angreifen oder mehr Motivation aus dem Erfolg jetzt zieht?
Also ich war immer eigentlich ein Athlet, das glaube ich ist auch eine meiner größten Stärken. Wenn ich versorgt habe, dann habe ich das eigentlich innerhalb von 24 Stunden meistens abgeschlossen, weil ich irgendwie, das was passiert ist, kann ich eh nicht mehr ändern. Ich muss das für mich analysieren und muss schauen, was will ich besser machen. Aber eben, wie gesagt, es liegt schon in der Vergangenheit und die Vergangenheit kann ich nicht ändern. Und deswegen habe ich auch oft Phasen gehabt, wo ich war nicht 3-4 Ausfälle hintereinander gehabt habe und dann sogar aus nichts raus wieder ein Podium, wo es eigentlich weniger Athleten gibt, die das in der Hinsicht herkriegen. Ansonsten, was war jetzt genau die Frage?
Na, ob es für dich quasi einfacher ist, mit einer Niederlage umzugehen oder daraus wieder neu anzugreifen oder vom Erfolg kommend quasi?
Also jetzt ist es definitiv so, dass ich mir die schönen Momente vorhalte, im Sommer, wenn es zart wird, vor allem so Intervalltrainings und so, wo ich einfach nochmal die letzten Prozent außerkitzelt, indem ich mir vorstelle, okay, ich stehe in Kitzbühel vor 30.000 Leuten am Start oder Erfolgserlebnisse mir herhole, das motiviert mich für die ganze Saison schon mehr. Aber ich habe auch schon Erfahrungen gemacht, wo Wut ein sehr guter Ansporn war in gewisser Hinsicht. Aber bei Wut ist es immer so ein bisschen eine Geschichte, dass du das dann mit der Brechstange versuchst. Und ich war halt immer ein Athlet, wenn ich jetzt vom Starthaus aussehe mit ich reiß jetzt alles, dann hat es halt einfach meistens gar nicht funktioniert, weil ich es übertrieben habe. Wenn ich das mit einem positiven Gefühl gemacht habe und mir einfach das vorgestellt habe, wie sich ein guter Schwung anfühlt, hat es bei mir weit mehr gefruchtet, als irgendwie mit Ärger in einen Lauf einzugehen.
War das dann auch das Geheimrezept, wieso du warst ja schon sehr oft einer, der dann doch ausgeschieden ist zu jetzt letzter Saison, kein einziges Mal, oder?
Ja, ich bin in der Saison vorher bin ich glaube ich nur ein Rennen ausgeschieden, das war ein Fädler in Kitzbühel, wo ich geführt habe, und ansonsten glaube ich, habe ich da eigentlich auch jedes Rennen ins Ziel gebracht, aber ja, natürlich, ich glaube, es war eine Kombination aus mehreren Geschichten. Also das Material hat einen großen Teil dazu beitragen auch, weil es einfach ein bisschen, wir haben gute Steps gemacht die letzten 3 Jahre, wo einfach alles ein bisschen harmonischer geworden ist. Ansonsten Taktik war ein großer Punkt einfach auch. Ich habe auf jedem Hügel schon irgendwo einen Blödsinn gebaut, dass ich halt irgendwann gelernt habe, okay, in der Passage kann ich meine Stärken ausspielen und in der Passage ist es jetzt eigentlich sinnlos, da gewinne ich nichts, wenn ich jetzt da übertrieben riskiere. Ich muss mal meine Bereiche rauspicken, wo ich meine 100% fahre und wo ich meine Stärken ausnutze. Und das andere muss ich einfach konservativ gut skifahren, sage ich jetzt einmal. Auf viele Hügel, sowie Adelbodenlängen, da kann man nicht alles mit 100% fahren. Vor allem kommt ein bisschen auf die Kurssetzung drauf an, aber gewisse Bereiche gehen einfach nicht komplett am Limit. Und ich war halt immer einer, der immer alles komplett ausgereizt habe und mittlerweile habe ich mir den Lauf mehr in Passagen einteilt und habe da sehr viel draus gelernt da. Und ansonsten natürlich habe ich über die Jahre natürlich an meiner Skitechnik gearbeitet. Mein Oberkörper war immer ein Thema, das ist sehr unruhig, sehr instabil war. Immer wenn ich Gas geben wollte, habe ich das irgendwie mit dem Oberkörper gemacht, dass ich so vorne auf die Schaufel drauf drücke, was aber irgendwie den Schwung wieder abknickt und da habe ich einfach dann Jahr für Jahr einen Baustein auf den anderen gesetzt, sage ich jetzt mal.
Wenn du da schon reingehst, Oberkörper und Oberkörperstabilität, wie kommt man denn, jetzt mal ganz, ganz naiv gefragt, wie kommt man denn da überhaupt noch hin nach 4 Bandscheibenvorfällen?
Ja, das war eigentlich auch ein großes Thema. Und zwar ist es so, dass ich irgendwann, ein Trainer hat mir, oder ein Physiotherapeut hat mir mal vor 4, 5 Jahren einen Key-Satz, würde ich jetzt sagen, mitgegeben, der mich eigentlich seitdem extrem begleitet. Weil du bist ja als Sportler immer dazu irgendwie gedrängt, mehr zu machen wie die anderen und jeden Tag noch mehr und noch mehr. Das Problem ist, wenn du mal irgendwo Probleme gehabt hast, dann ist das einfach zum Akzeptieren, dass das nicht immer geht. Ich meine, im Skisport bist du noch irgendwie, hast du den Vorteil, dass du so viele Aspekte hast, wo du dich weiterentwickeln kannst. Du musst nicht immer Skifahren gehen. Du kannst ja in andere Richtungen konditionell. Es ist halt so vielseitig, so komplex, dass du die von Koordinationstraining über, sei es Grundlagenausdauer, damit du über die Saison deine Basis da holst oder gewisse Kraftreize, Rumpfübungen und so weiter, du kannst ja in viele Richtungen arbeiten. Und eben der Satz von dem Physio damals war, Optimum, nicht Maximum. Und das habe ich mir immer wieder irgendwie hergeholt und mir gedacht, ja, nein, wenn ich jetzt da, ich würde gerne nur 2 live fahren, aber erstens einmal bin ich wahrscheinlich körperlich nicht mehr in der Lage, dass ich die Läufe in der Art und Weise fahre, wie ich dann ein Rennen fahren würde auch. Von dem her schleife ich mir ja eigentlich was ein, was jetzt nicht produktiv ist. Und durch das brich ich vielleicht das Training um 2 Läufe früher ab, kann durch das vielleicht nur einen Tag länger fahren, beziehungsweise nutze das für irgendein anderes Training im Konditionsbereich dann. Also diese Akzeptanz, dass du einfach älter wärst, beziehungsweise bei mir, was ich fühle mich jetzt jünger als mit 20, was jetzt Schmerzen und so weiter betrifft, oder beziehungsweise, dass du noch Verletzungen nicht unbedingt in der Lage bist, immer mehr zu machen wie die anderen, das muss man akzeptieren und das halt mit Intelligenz dann so lösen, dass du trotzdem die weiterentwickeln kannst.
Wenn Sie bei euch, ich glaube, nach allem, was wir jetzt hier auch schon seit Jahren besprechen, jetzt, also gut, natürlich generell ganz anderes Trainingsprogramm, andere Sportart, andere Anforderungen, aber dieser
Ja, bei uns ist das ganz schwere.
Ja, ich glaube, bei uns ist das ist in jeder Sportart ein Thema. Bei uns ist es ein bisschen schwierig, so im Ausdauerbereich ist ja einfach so, denken ja alle einfach mehr ist mehr. Also man wird an seinen Stunden, ja, abgerechnet, kann man so sagen. Man sieht immer, okay, ich bin jetzt, der Trainingsplan sagt, ich soll so viele Stunden machen, mir fehlen noch so und so viele Stunden. Aber von dem Denken bin ich eigentlich auch schon länger weggekommen, aber eher, weil ich halt meiner Stärke bewusst bin und weiß, okay, wenn ich jetzt was weglasse, dann es geht trotzdem. Deswegen wird jetzt nicht direkt das, was man sich über Jahre erarbeitet hat, verliert man nicht jetzt durch eine Woche krank sein oder mal ein bisschen weniger trainieren. Aber ja, beim Skispringen ist das, glaube ich, bei uns auch ein großes Thema, weil man kann nicht unendlich Sprünge machen. Also man hat an so einem Tag normal so 6 bis 8 Trainingssprünge, aber oft ist dann so, wenn es heiß ist und man ist dann, der Anzug ist nass und alles, oder man ist dann doch irgendwie müde, da wird es dann hinten raus einfach nicht besser und da muss man dann oft schon mal sagen, okay, jetzt mache ich Schluss und mache an einem anderen Tag wieder weiter oder mache alternatives Programm. Das ist schon auch so, aber bei mir war es jetzt Gott sei Dank noch nicht so, dass es wegen meiner körperlichen Verfassung so war, dass ich zurückstecken muss. Eher muss ich im Laufbereich zurückstecken, dass ich vielleicht ein bisschen spritziger bin dann an so einem Sprungtag.
Aber bei euch ist ja ein großes Thema eigentlich, warum du dann nur 5, 6 Sprünge machst, ist der Fokus eigentlich, oder? Dass du dann irgendwie da schwer tust beim 6., 7. Schwung, dass du dann das nur so 100%ig herkriegst, oder? So habe ich das für andere Skispringer halt oft gehört.
Ja, genau. Das ist bei uns eben, wenn man oft, das ist eigentlich so, man sollte mehr Sprünge machen, wenn man gut springt. Aber meistens ist dann, also weil, wenn man gut springt, dann geht es leichter von der Hand, dann braucht man auch gar nicht so viel Fokus. Aber wenn man sich ein bisschen schwer tut, dann kann das schon richtig anstrengend sein für den Kopf. Wenn man jeden Sprung da sich einfach auch noch mehr vielleicht reinsteigern muss, dann wird es hinten raus eigentlich nicht mehr besser. Aber es ist halt schwierig dann zu sagen, okay, jetzt stecke ich es, jetzt probiere es nicht nochmal und erhole mich lieber oder mache Krafttraining-Übungen.
Ein großes Thema bei euch ist ja eigentlich auch, du hemmst ja eigentlich die eine Sportart mit der anderen, oder?
Ja, genau.
Ausdauertraining ist ja jetzt eigentlich, sage ich jetzt einmal, wenn ich 3 Stunden auf dem Radl sitzen, ist ja jetzt das Schlimmste, was du eigentlich für Schnellkraftsportart machen kannst, oder?
Ja, genau. Und das ist für uns oder generell so das Thema, wie viel Ausdauer kann man nur machen, ohne dass es einen wirklich dann schadet. Und wie ich schon vorher gesagt habe, so jetzt die klassischen Langläufer, da ist wirklich, da werden die Stunden zählt und am Ende der Saison die Top-Langläufer, die machen dann 1000 Stunden, aber wenn ich da ansatzweise hinkommen würde, dann wird im Skispringen natürlich absolut gar nichts mehr gehen und da muss man halt vor allem auf seinen Körper hören und das auch, ja, wenn man jünger ist, dann weiß man es noch nicht genau so, wie reagiert der Körper und was tut einem gut? Weil klar, also jetzt, wie du sagst, 3 Stunden Radeln oder 5 Stunden Radeln am nächsten Tag springen ist, das geht, aber ja, sein Top-Niveau wird man da nicht haben können und genauso ist, da muss man einfach, ja, die Balance finden. Aber man kann jetzt auf der anderen Seite auch nicht direkt sagen, okay, wenn man jetzt zu viel springt, ist schlecht fürs Ausdauer, weil das ist dann, so ist es nicht.
In der Richtung ist es einfacher. Das ist ja der Vorteil, dass es vorher springt und dann läuft es, oder?
Ja.
Aber im Sommer wird es halt extrem schwierig sein. Wie du sagst, du wirst halt mit dem Alter eine Routine oder ein Gefühl für das entwickeln, wie viel brauche ich wo und wo ist eben dann auch vielleicht zu viel, oder?
Ja, genau. Und im Springen ist eher so das Thema dann vom Körpergewicht, weil wir müssen halt langlaufen und da braucht man Power. Man sieht es uns nicht an, aber wir haben dann doch das ein oder andere Kilo mehr wie jetzt reine Skispringer. Und das ist halt schon auch ein Thema. Da muss man sich auch wieder selber kennen, indem man weiß, okay, wie sehr kann ich mich runterhungern oder wie sehr kann ich da vom Gewicht her auch optimieren, dass ich im Laufen jetzt keine Performance einbuße oder so wenig wie möglich. Da gab es auch schon ganz oft die Fälle, dass dann, ja, dann hungert man sich runter und dann wundert man sich, wieso man im Ausdauerbereich wieso dann nichts mehr geht. Ja, das ist halt dann auch ein ganz, ganz schmaler Grad.
Ja, das kann man noch vorstellen.
Aber da ist vielleicht, also der prinzipielle Unterschied zwischen euren beiden Sportarten jetzt mal drastisch ausgedrückt. Vielleicht findet sie bis auf diesen Kalorien und Hungerkiste, aber dass man ansonsten, glaube ich, in deiner Sportart einfach nicht so sehr gegen den eigenen Körper arbeitet, wie jetzt im Ski Alpin, oder?
Ja, es ist halt,
oder gegen so unnatürliche Bewegungsabläufe so ein Thema sind.
Ja, durch das, dass wir in beide Richtungen nicht zu extrem gehen können, ist es vielleicht ein bisschen gesünder wie jetzt im Alpinen, sage ich, wo man dann doch seinen Körper vielleicht mehr in der Extreme hat, wo es dann vielleicht langfristig auch Schäden geben könnte, wie jetzt bei uns. Aber das ist ja in mehreren Sportarten, Tennis, Fußball wahrscheinlich genauso, aber wie siehst du das? Ist das für dich ein Thema, dass du dir denkst, kann ich jetzt wirklich nochmal extrem jetzt meinen Körper belasten oder wirkt sich das dann doch auf meine Freizeit mal aus, wenn ich aufhöre?
Also bei mir wirkt es jetzt schon auf die Freizeit aus. Aber es ist halt aufgrund meiner Vorgeschichten, also ich habe 3 Bandscheibenvorfälle hinter mir plus 2 Einrisse in Bandscheibenring. Und bin jetzt aber eigentlich seit 3 Jahren verschont geblieben und durch das macht es momentan auch einfach mehr Spaß, als es die 5 Jahre vorher gemacht hat. Weil vorher war es halt oft so in der Früh, ich muss jetzt auf und muss Skifahren gehen und jetzt stehe ich in der Früh gern auf und sage, wow, geil, ich gehe Skifahren, weil Skifahren, ich kann auch an dem arbeiten, was ich gern arbeiten würde, oder? Ich kann zwar nicht mehr das Pensum fahren, aber ich kann die Läufe, die ich fahre, kann ich mich auf das konzentrieren, was ich auf das konzentrieren will. Und das war halt gewisse Zeiten einfach nicht möglich, weil mein Körper gewisse Positionen nicht zulassen hat. Und natürlich denke ich mir, ja, wie ist das in 20, 30 Jahren? Aber ich glaube, dass ich, bei mir ist ja momentan oder mittlerweile so, dass wenn ich 3, 4 Tage nichts mache, also echt, wenn ich jetzt echt 10 Tage voll abfahre und ich bin dann echt einer, der mal sagt, okay, jetzt tue ich mal 10 Tage gar nichts. Also außer spazieren gehen oder mal schwimmen oder vielleicht auch mal surfen oder das ist was, aber kein bewusstes Training nicht. Und das ist bei mir extrem schwierig, weil mein Körper mir sofort nach 3-4 Tagen sagt, hey, kümmere dich um mich. Und von dem her werde ich mein Leben lang immer irgendwie Sport betreiben müssen. Natürlich kein Leistungssport mehr dann, aber halt mich um meinen Körper kümmern und mich bewegen. Das ist in dem Fall vielleicht sogar gut so, dass ich eigentlich immer meinen Teil dazu beitragen muss oder soll, damit das funktioniert. Ansonsten ist es ein großer Unterschied auch, ob Winter oder Sommer. Beim Winter nach 3-4 Tagen intensiven Skitraining schaffe ich es in der Früh nicht einmal, dass ich mich ohne Abstützen übers Waschbecken beim Zähneputzen überbeuge zum Ausspucken. Und im Sommer ist das alles kein Problem nicht. Und das ist halt echt, da zeigst du halt selber auf, wie intensiv der Sport für den Körper ist. Aber andererseits musst du auch dankbar sein, weil du einfach ein extremes Körpergefühl entwickelst als Leistungssportler. Und da muss ich auch dazu sagen, meine Verletzungen haben mich, was Körpergefühl betrifft, 10-mal weitergebracht, als wir die Phasen, wo nix war eigentlich. Also du hast dich damit beschäftigen müssen, du hast dich hineinfühlen müssen. Ist zwar dann teilweise schon in eine extreme Art gegangen, dass ich im Auto irgendwie immer mein Becken adjustieren, nein, ich muss da und da hinziehen. Aber wenn man dann einmal so seine Routinen hat und so weiter, dann funktioniert das eigentlich sehr gut. Und von dem her, was meinen Sport betrifft, glaube ich, waren meine Verletzungen eventuell sogar das Beste, was mir jemals passiert ist. Klingt jetzt vielleicht makaber, aber ich wäre vielleicht nicht da, wo ich jetzt bin, wenn ich das nicht hinter mir hätte.
Dazu noch eine Frage. Hattest du jemals Angst vor Folgeschäden, die dich über deine Karriere hinaus begleiten?
Also bei meinem ersten Bandscheibenvorfall, das war mit knapp 20 Jahren, da war dann der Gedanke eher weniger, ich will wieder Skifahren oder so weiter, sondern ich will mir wieder meine Unterhose und meine Socken selber anziehen können. Also das war, ich bin eigentlich nur noch in die Dusche und aufs Klo mit dem Handy in der Hand gegangen, weil ich nicht gewusst habe, ob ich allein wieder aufkomme oder wieder rauskomme. Ich habe mit einem Sessel im Bett geschlafen, damit ich so 90 Grad Knie und Hüfte habe, damit ich meine 5-6 Stunden Schlaf zusammenkriege irgendwie. Und da war es dann schon mal so, okay, kann ich jemals wieder irgendwie was normal machen? Und da war echt so die Angst, dass ich im Alltag einfach auch gewisse Hobbys, so wie Fischen oder keine Ahnung, damals habe ich noch keine Kinder gehabt, aber ich möchte mit meinen Kindern auch spielen und so weiter. Und das waren schon so Zweifel, ob das jemals wieder so wert, weil es einfach so extreme Einschränkungen waren. Aber mittlerweile habe ich eigentlich keine Bedenken, dass ich, wenn ich meine Hausaufgaben mache, ich schaffe es ja jetzt auch, dass ich neben einer brutalen Belastung meinen Körper im Griff habe. Warum sollte ich das nicht? Das ist ja eigentlich immer das Interessante. Du kriegst ja dann, wenn was ist, kriegst du 100 Nachrichten, geh zu dem Physio, geh zu dem Doktor, mach das und das. Und das ist ja alles gut und recht und voll nett, aber die Leute verstehen nicht, wenn ich mir nicht 5-mal in der Woche mit dem Hammer eine auf den Körper draufhauen würde, dann wäre das Ganze ja gar nicht so schwer, das im Griff zu halten. Und wie gesagt, momentan habe ich es aber trotz dem Hammer eigentlich sehr, sehr gut im Griff und von dem her habe ich auch keine Bedenken, dass ich, wenn ich nachher meine täglichen 7, sage ich jetzt einmal, mache, dass ich bis in ein gewisses Alter mich normal bewegen kann. Also ich hoffe mal schon, dass das so ist.
Sehr gut, da drücken wir auf jeden Fall für die Daumen. Du hast es vorhin aber auch schon angesprochen, das ist jetzt die dritte Saison, in der du ohne größere Probleme dastehst oder in die du ohne größere Probleme vorher jetzt reingehen kannst. Wie ist denn die Situation? Wie geht es jetzt eine Woche, bevor es dann in Levi losgeht, ja auch gleich mit einem recht speziellen Hang?
Ja, im Großen und Ganzen freue ich mich riesig drauf, dass die Slalom-Saison losgeht. Riesendorlauf ist immer so ein Thema, deswegen war jetzt auch Sölden jetzt so die große Enttäuschung. Natürlich, es war dann eh besser als erwartet, aber natürlich, ausfallen tut man nie gern und ich stehe am Start, damit ich eine gute Leistung bringe. Aber im Allgemeinen auf die Slalom-Ski fühle ich mich sehr, sehr wohl. Eigentlich als war kein Sommer gewesen, aber natürlich denkt man so ein bisschen zurück und fragt sich selber so, okay, kriege ich das jetzt nochmal so auf den Punkt? Da geht es jetzt nicht um das, dass ich nochmal eine Kugel gewinne, aber dass ich einfach so mit so einer Konsequenz meine Rennen abliefern werde. Was hat die Konkurrenz gemacht auch? Von dem her ist schon immer ein kleines Fragezeichen. Aber im Großen und Ganzen gehe ich schon mit Selbstvertrauen in die Saison rein. Und wie gesagt, ich fühle mich auf die Slalom-Ski sehr, sehr gut momentan. Und mein Ziel ist, dass ich mir Step für Step ein bisschen Selbstvertrauen erarbeite auch, weil der Fokus liegt definitiv auf Jänner, Februar, auf die Heimrennen. Kitzbühel, Schladming sind eigentlich die Rennen für mich. Auch die zwei Schweizrennen mit Adelboden und Wengen. Und dann haben wir ja eine Heim-WM. Und dass das Highlight heuer ist, das braucht man, glaube ich, nicht erwähnen. Und von dem her schauen, dass wir ein bisschen in den Flow kommen, dass das Radl ins Laufen kommt und dass wir bis dahin dann auf unserem Top-Niveau sind, sage ich mal.
Ja, und allein schon, du kannst ja nicht schon wieder den Deutschen in Kitzbühel und Schladming gewinnen lassen, oder?
Das geht natürlich auch nicht, aber ich kenne ja den Linus echt schon richtig lang, also mir länger als meine Teamkollegen. Er hat ja in Kitzbühel gewohnt und ist bei uns Bezirkscup gefahren. Also wir sind echt, wenn wir 8, 9, 10 Jahre alt waren, schon gegeneinander Ski gefahren und waren auch immer eigentlich Konkurrenten und sind aber immer gut miteinander ausgekommen. Und ich habe letztes Jahr gesagt, ja, nächstes Jahr können wir gern tauschen. Also er kann die Kugel haben und ich nehme Kitzbühel und Schladming. Aber leider so einfach ist das auch nicht. Da gibt es vor allem im Slalomsport gibt's so viele andere. Ich glaube, wir haben die letzten Jahre 15 verschiedene Podiumsfahrer gehabt und keine Ahnung, 8 verschiedene Sieger oder was aus jeglichen Nationen. Also da muss man schon schauen, dass man überhaupt irgendwo um ein Podium mitfährt und das Niveau auch so da halt. Also das war natürlich mehr Scherz am Rande, aber ich würde es trotzdem nehmen, die 2 Siege, und die Kugel würde ich ihm auch gönnen.
Aber ihr scheint ja generell auch ein gutes Verhältnis zu haben. Ich habe gehört, du hast dem Linus, sein Helmsponsor, ist insolvent gegangen und du hast ihm jetzt einen neuen vermittelt.
Naja, nicht wirklich ich. Sein neuer Kopfsponsor war auf Athletensuche eigentlich. Und bei mir macht das Management eigentlich unter Anführungszeichen mein Papa. Und ich bin halt mit meinem Kopfsponsor eigentlich vergeben und mehr als glücklich und bin da auch, solange es so läuft, sehr, sehr loyal, vor allem weil es auf sehr naher, freundschaftlicher Basis auch funktioniert mit Casablanca, oder? Und von dem her war das klar, dass ich eben nicht zur Verfügung stehe. Und dann hat mich mein Papa mal angerufen und hat gesagt, er hat gehört, dass ein Linus sein Kopfsponsor eben aufhört. Damals habe ich noch nicht gewusst, warum. Und ob ich ihm die Nummer vom Linus schicken kann, weil eben Stillax Athleten sucht und der da eigentlich gut dazu passen würde. Und dann haben sie die zwei das eigentlich selber ausgemacht. Also ich habe nichts anderes gemacht als dankend abgesagt, was Sponsoring betrifft, und die Telefonnummer meinem Papa weitergeleitet. Und ansonsten hat der Linus das eigentlich meinem Dad zu verdanken. Und natürlich seiner guten Leistung, weil ansonsten wäre auch nicht interessant gewesen natürlich.
Vielleicht lässt er dich deswegen mal vor noch.
wär nett vor ihm, ja, aber ich glaube, sobald ein Athlet im Starthaus steht, ist da jegliche Freundschaft vergessen. Im Ziel ist es da alles wieder lustig und nett, aber wir stehen schon am Start, damit wir am schnellsten Skifahren, und ich will ja auch nicht schneller sein, weil er mich schneller sein hat lassen, sondern ich will ja einfach in dem Moment einfach besser sein.
Ich wollte gerade noch sagen, du musst es aber auch anders erzählen. Also du hast ihm gnädigerweise und großzügig diesen Platz überlassen quasi, oder?
So kann man es auch sagen, ja. Genau. Ja, das kann sie jetzt so vermitteln.
Okay, sehr gut. Vielleicht sprechen wir mit dem auch nochmal diese Saison, dann versuchen wir da mal nochmal die Gegenseite einzufangen.
Alles gut.
Es gibt sonst, du hast Sölden gerade auch schon angesprochen, du bist selbst leider ausgeschieden, wie du gesagt hast. Dieses Jahr war aber, und wir haben da letzte Woche auch schon drüber gesprochen, das Spektakel sehr groß. Wir dachten, wir ersparen dir eine zu detaillierte Besprechung dieses österreichisch-niederländischen Themas. Aber im Großen und Ganzen, weil wir kam letzte Woche irgendwie drauf, dass Sölden letzte Woche, gerade auch vor dem Fernseher, hatte den Eindruck, da ist was anders. Vielleicht nicht nur wegen Marcel Hirsch, aber generell, man hatte den Eindruck, das ist eine neue Kategorie Show, die da jetzt stattfindet. Wie hast du das vor Ort wahrgenommen?
Das ist definitiv der Fall. Also es war im Vorhinein klar, dass die Veränderungen durch die zwei Comebacks den ganzen Sport ein bisschen pushen werden, das auf jeden Fall. Und das ist auch gut so. Und aufgrund der Rennentwicklung dann eigentlich auch mit die drei Norweger vorn und eben der Braten, der natürlich der Atle und der Lukas kennen sie ja schon, seit sie kleine Kinder sind, auch ungefähr so wie der Linus und ich, nur dass sie dann eigentlich immer zusammen unterwegs waren. Dass die drei dann einen Dreifachsieg haben und der eine mit einem Comeback Vierter wird, das hat dann natürlich schon für eigentlich eine Mega-Show gesorgt, sage ich jetzt einmal so. Was Marcel betrifft, war eigentlich eine gute Leistung, aber jetzt ja natürlich nicht so, wie man kennen. Was für uns auch eigentlich haben wir so ungefähr erwartet, wie er sie präsentiert hat. Für andere haben wir echt gemacht, der Kim jetzt und macht da weiter, wo er aufgehört hat, aber das hat er ja selber auch gesagt, dass das wahrscheinlich nicht möglich ist. Die Frage ist, wie weit kann er sich noch steigern? Er hat definitiv Spaß dabei gehabt und ich glaube, das ist auch das Wichtigste für ihn, weil das ist schon oft nur erwähnt worden. Früher hat er echt fast müssen und auch gewinnen müssen und jetzt muss er das nicht mehr. Jetzt kann er einfach eine Gaudi am Skifahren haben und das hat er sich definitiv verdient und für uns ist es auch gut, weil er für Aufmerksamkeit sorgt. Was die Medien betrifft und vor allem auch das Fernsehen, habe ich es teilweise fast ein bisschen zu übertrieben gefunden, weil wenn ich ihn beim Handschuh anziehen zeigen muss, anstatt dessen, dass ich den einen zeige, der gerade runterfährt, dann ist das für mich ein bisschen respektlos. Ich hoffe, das versteht man jetzt so nicht falsch, aber man sollte schon dem, der gerade fährt, auch die Bühne bieten, vor allem wenn es ein junger Athlet ist, der Marcel hat eh schon alles gewonnen. Natürlich soll der Fokus auch auf dem liegen, dass er sein Comeback gibt, aber nicht auf Kosten anderer, sage ich jetzt einmal. Und das habe ich ein bisschen schade gefunden. Der Sieg von Stan Olsen ist ein bisschen untergegangen in dem ganzen Hirscher. Aber eben, das ist nicht an Marcel seine Schuld und das möchte ich jetzt vielleicht in der Hinsicht auch einmal erwähnen. Ich habe ja vor 3 Jahren schon mal gesagt, ja, die Fragen über Marcel, die gehen mir am Sack. Und die Medien haben das alles so hindraht, als hätte ich ein Problem mit Marcel. Und das war aber nie der Fall. Also ich bin immer sehr, sehr gut ausgekommen mit ihm. Ich habe ihm auch extrem viel zum Verdanken, das muss man jetzt auch einmal erwähnen. Er hat mir damals bei meinem ersten Bandscheibenvorfall zum Beispiel verholfen, dass ich bei seinem Physiotherapie machen kann, was eigentlich für jeden anderen ein No-Go war, aber für mich hat er sich da sehr eingesetzt. Er hat mir auch meinen Hubschrauber und meinen Jet von Red Bull ab und zu mitgenommen, um mir gewisse Reisen zu ersparen. Also mir hat er immer sehr, sehr unter die Arme gegriffen, muss ich sagen. Und von dem her habe ich das damals eigentlich auch von den Medien ein bisschen, respektlos gefunden, da irgendwie versuchen, einen Keil zwischen uns zu treiben oder irgendwie da eine Spannung aufzubauen, weil das einfach nie der Fall war. Der Fall war einfach, dass die Medien mir sowas von, tut mir leid, wenn ich es jetzt sage, sowas von auf den Sack gegangen sind, dass ich gesagt habe, hört jetzt einmal auf, sucht euch ein anderes Thema, irgendwann ist genug. Also ich muss nicht bei jedem Interview über ihn reden, auch wenn er für mich vielleicht sogar der größte Skifahrer oder eins der größten Vorbilder ist. Aber das, wie gesagt, hat nichts mit ihm zum tun, sondern nur mit die Konsorten hinter und vor der Kamera. Und mittlerweile hat sich das Ganze gelegt und ich kann auch das anders einordnen. Ich nehme das so, wie es kommt. Und ich bin dankbar, dass ich mit Spaß Skifahren kann. Und ich sehe es gern, wenn andere Leute auch mit Spaß Skifahren, so wie er oder eben der Lukas auch jetzt mit einem Comeback. Es belebt den Sport, wie ich es selber auch gemerkt habe, dass einfach was anderes ist wieder und ein bisschen ein Hype entsteht. Und das ist für uns alle gut.
Ja, das war also... Es war positiv so im Fernsehen anzuschauen, klar. Ich habe auch ORF geschaut und es war einfach omnipräsent, aber das war mit dem Thema mit dem Hirscher, aber es war ja eigentlich auch abzusehen. das wird sich ja vielleicht auch wieder ein bisschen legen, zumindest.
Natürlich, wenn die erste Euphorie vorbei ist, außer er kommt wieder da so zurück, wie er mal war, dann hört es nicht mehr auf, aber dann ist es auch verständlich. Aber ansonsten wird sich das wieder einpendeln. Und wie gesagt, es ist cool, andere Flaggen auch mal auf dem Leaderboard zu sehen. Also wenn man eine brasilianische Flagge sieht, eine Holländer Flagge, es ist einfach was Neues, oder? Ich meine, schlussendlich, ja, egal in welcher Mannschaft, wir wissen alle, 80% wohnt in Österreich, hat österreichische Trainer, hat österreichische Serviceleute und Skifirmen. Also sie profitieren schon extrem von unserem Land, das muss man jetzt auch mal erwähnen. Aber es ist cool, dass der Sport in andere Nationen getragen wird und da auch für einen Hype so da einfach. Das ist einfach eine coole Geschichte, wenn man andere Leute zu uns am Sport bringen kann und vielleicht sogar einen Brasilianer zum Skifahren bringen kann. Wie geil ist denn das bitte? Also die Holländer sind skifanatisch, das wissen wir. Aber war ja cool, wenn da auch ein Nachwuchs nachkommt. Also umso mehr Nationen da dabei sind, umso besser für uns alle.
Du willst also sagen, sollte jetzt in Schladming dieses Jahr ein Podium bestehend aus Brasilien, Griechenland und Niederlande stehen, ist keine Startkrise in Österreich?
Doch. Also, ideal wäre es natürlich, wenn Österreich ganz oben steht da, und dann ein Brasilianer und ein Holländer nebenbei. Und ja, der AJ als Grieche, der kann da auch noch, aber der hat eh schon für ein bisschen Hype. Ein Griechen auf dem Podium hat es ja schon gegeben. Also Brasilien, Niederlande war schon was. Aber bitte hinter uns, weil sonst haben wir wieder ein bisschen, ja, ist dann nicht so nett für uns.
Ich meine, muss man ja sagen, du hast ja da vielleicht eh schon etwas Druck rausgenommen als erster Kugelgewinner seit 3 Jahren.
Ja, ich glaube, der Blackie war vor 3 oder 4 Jahren und vorher war eben der Marcel 3-mal oder so, oder 4-mal sogar.
Was ich mir aber noch dachte, jetzt rund um dieses Sölden-Event und wie du auch schon ansprichst, die TV-Übertragung vom ORF, die dann sehr auf Hirscher ausgerichtet war und so. Ich dachte mir schon kurz, um da mal einen kritischen Gedanken einzubringen, gerade weil wir haben letzte Woche drüber gesprochen mit dem Sebi Holzmann. Gut, der fährt kein Riesenslalom, aber der hat trotzdem uns wissen lassen, aus Athletenperspektive findet er das eigentlich eine Sauerei. Also vom Vorgang her, wie diese Sache mit der Wildcard und so von der FIS lief und eigentlich irgendwie wieder mal so als Athlet, man kann nicht mitreden und da werden Sachen über einen entschieden, im Endeffekt aber die Aktion doch gut fand. Und ich dachte mir im Zuge dessen, was sagt es über den Zustand des Skiweltcups aus, wenn es quasi einen ehemaligen braucht, der nochmal sowas macht, damit man so einen Hype kreieren kann?
Naja, ein ehemaliger, er ist nicht irgendein ehemaliger, also er ist der beste Skifahrer aller Zeiten, was die Ergebnisse betrifft. Also von dem her ist das jetzt nicht überraschend, oder? Das war ähnlich gewesen, wie wenn der Marcel eben damals der Topathlet ist und dann sagt Hermann Mayer, er macht jetzt ein Comeback, dann war der Marcel auch untergegangen unter dem Hype, dass der Hermann ein Comeback gibt. Das, was das mit der Wildcard betrifft, was uns als Athleten so extrem gestört hat, war, dass die FIS gesagt hat, die Wildcard kommt auf Wunsch der Athleten. Und das war für uns so, was? Wir haben noch nie was von der Wildcard gehört. Also die FIS hat uns verwendet als Präsenz für die Wildcard eigentlich oder als um das zu argumentieren. Und das war eigentlich die Frechheit. Also das war Sauerei. Ansonsten mit einer Wildcard habe ich überhaupt kein Problem, das gibt es in anderen Sportarten genauso. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte in Fieberbrunn Freeride World Tour fahren, würde ich eventuell auch eine Wildcard kriegen, also so ist es nicht. Was ein anderes Thema ist, wenn ich eine Wildcard kriege für eine ganze Saison und du musst die Relation zu einem verletzten Status sehen, weil er hat eigentlich alles gewonnen, was man gewinnen kann. Entscheidet dann für sich, okay, er tritt zurück, 5 Jahre weg, ohne nimmbar, er hat sich ja alle Möglichkeiten genommen, um eigentlich wieder in den Sport einzusteigen, weil er damals halt gesagt hat, er ist fix fertig. Wenn du das vergleichst mit einem, der unfreiwillig jetzt eine 2-3 Jahre Pause macht, der ist Top 15 gewesen, ist 2 Jahre weg, und wenn es blöd hergeht, startet der mit Startnummer 50. Ich nehme her, mein erster Bandscheibenvorfall, ich war 21. in der Weltrangliste und gestartet bin ich nach 12 Monaten mit Startnummer 53. Also der, die für das, dass ich unfreiwillig eigentlich eine Pause eingelegt habe, bin ich dann schon extrem eigentlich zurückgeworfen worden, ohne irgendwelche Rücksicht auf Verluste. Und er sagt nach 5 Jahren, er kommt wieder und kriegt jetzt, wie gesagt, also eine Wildcard oder da und da eine Wildcard, finde ich überhaupt kein Problem nicht. Das ist sein gutes Recht. Was ein anderes Thema ist, wenn ich jetzt sage, okay, er darf jedes Rennen über die ganze Saison mit der Nummer fahren, das ist ein bisschen ein anderes Thema. Weil das gibt es in der Form eigentlich in keiner Sportart.
Was hältst du dann davon, weil du hast das Thema gerade schon angesprochen, so viele Österreicher im gesamten Ski-Weltcup jetzt verteilt, weil eigentlich, wenn man das jetzt so sieht, es gibt jetzt im Alpin schon extrem viele so Privatteams und so jetzt eigentlich so bei uns, unsere Sportart ist ein bisschen kleiner und man kann jetzt vielleicht nicht ganz so viel Geld dann damit verdienen, aber so mir geht es immer so, wenn ich das sehe mit den Privatteams, die fahren ihr ganzes Leben, werden sie von der Jugend, Nachwuchs, alles vom Verband gefördert und dann sind sie extrem erfolgreich und dann so ungefähr, ja, und tschüss, jetzt mache ich alles selber, also jetzt übertrieben gesagt, ich will jetzt auch niemand irgendwas, ja, das ist jetzt für mich persönlich auch nichts Schlimmes, aber eigentlich hat man da einen Verband, das zum Verdanken überhaupt, dass man da hinkommt und dann ein Privatteam zu machen, das ist schon irgendwo ein schwieriges Thema, finde ich.
Ich finde das auch, da bin ich voll bei dir. Natürlich hat jeder das Recht, dass er das so betreiben kann, wie er will, aber eben, der Verband hat ja, du fährst ja auch nur unter dem Verband, du bist ja auch, wenn du jetzt sagst, du wechselst Nation, bist du ja unter Anführungszeichen 2 Jahre gesperrt oder bis du wieder die Freigabe kriegst, für andere Nationen zu starten, eben aufgrund dessen, dass du eben die ganze Ausbildung so in der Nation Zeug gekriegt hast und so weiter und zur Verfügung gestellt gekriegt hast. Du verlierst auch, glaube ich, alle Punkte und so weiter und musst eigentlich wieder bei Null anfangen, wenn du jetzt einen normalen Nationenwechsel machst. Beim Lukas, glaube ich, haben sie da ein bisschen einen Kompromiss gefunden. Der Marcel war sowieso schon weg, von dem her, der hat ja länger als 2 Jahre schon gewartet, von dem her war das kein Thema. Und die anderen Privatteams, die es gibt, die fahren ja immer noch unter der Flagge von dem Verband. Und solange sie das selber zahlen, ist das ja eigentlich eher kurz recht. Was ich immer ein bisschen so das Gefühl habe, bei manchen kommt es halt so immer so quasi, okay, das, was der Verband macht, ist sowieso alles scheiße so in der Hinsicht. Und das finde ich, das ist ein falsches Bild, das da vermittelt wird, auch der Jugend gegenüber. Für mich wäre das nie ein Thema allein mit ein paar Leuten, die für mich aufgestellt sind, da durch die Welt zum Reisen. Wir haben so viel Gaude als Mannschaft. Wir pushen uns gegenseitig über Jahre schon zu neuen Höchstleistungen eigentlich. Ich kenne die Leute, seit ich klar bin, wir matchen und seit wir klar sind gegeneinander. Und solange mir die Qualität vom Training gegeben wird, was ich definitiv habe, also wir sind nie mehr wie 4 Leute auf einem Kurs, wir fahren in 2 Staffeln und es wäre da immer noch, sage ich mal, WCSL-Rangliste eigentlich eingeteilt und es kommt aber trotzdem keiner zu kurz. Also von dem her, glaube ich, gibt es, also bei mir jetzt einmal überhaupt nichts auszusetzen, warum ich ein Privatteam starten sollte. Also gibt es überhaupt kein Thema nicht. Natürlich, es ist von Verband zu Verband verschiedener. Also wenn man die Skandinavier hernimmt, die dürfen keinen eigenen Kopfsponsor haben in dem Sinne auch schon wieder weniger Möglichkeit, Geld zu verdienen und so weiter. Das ist dann wieder aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Aber was mich jetzt betrifft, mir geht in unserem Verband eigentlich gar nichts ab. Und ich glaube, jeder, der mich kennt, der weiß, wenn mir irgendwas nicht passen würde, dann würde ich es auch sagen. Also da bin ich der Letzte, der da so Schnauzen hält. Und von dem her könnte man das auch glauben.
Aber glaubst du, dass also gerade der Fall Lukas Braathen vielleicht doch eine gewisse Präzedenz haben könnte im Sinne von, man hat es in anderen Sportarten auch gesehen, im US-Sport, zum Beispiel im Basketball hat man auch gesprochen von einer Ära des Player Empowerments, also dass die Athleten gerade auf wirtschaftlicher Ebene quasi aufstehen und sagen, hey, ich bin der Protagonist dieses Businesses hier, darum will ich auch einen größeren Teil vom Kuchen haben etc., dass das bei, gerade vielleicht bei jüngeren, aufstrebenden Athleten mit viel Potenzial, dass man sowas vielleicht noch öfter sieht, die sagen, okay gut, ich habe klare Vorstellung dessen, wie ich hier fahren will, wie ich Geld verdienen will und wenn der Verband nicht will, dann mache ich es halt selber mit Red Bull oder sonst wem.
Naja, erstens einmal gibt es nicht so viele Firmen, die das in gewisser Hinsicht unterstützen. Also du hast jetzt eh die eine Firma erwähnt, die das eigentlich hauptsächlich betreibt. Ansonsten eben das, was der Vincent vorher gesagt hat, du bist ja auch von klein auf von einem Landesskiverband, der auch vom ÖSV unter Anführungszeichen finanziert wird, bis zum österreichischen Skiverband oder bis zum Nachwuchs-Europacup. Und dann jetzt bin ich im Weltcup und jetzt bin ich der große Hero und jetzt tue ich, was ich will, obwohl ich eigentlich der Verband in mich, weil nicht im Schnitt, keine Ahnung, 100.000 Euro investiert hat, bis ich da bin, wo ich jetzt bin. Das muss man schon mal ein bisschen objektiver und weniger egoistisch betrachten, würde ich jetzt einmal sagen. Und natürlich ist es auch ein Unterschied, ob ich habe eine große Möglichkeit in dem, dass mein Kopfsponsor, der gehört mir, oder? Also ich kann da jetzt nicht für einen Norweger oder für einen Schweden reden, der was vom Verband, dem was die Präsenz einfach genommen wurde und der hat eigentlich nur die Skifirma und sein Preisgeld. Also da kann man schon mal aufstehen und sagen, hey, da stimmt was nicht oder keine Ahnung, wie du musst ja auch schauen, dass du selber irgendwie über die Runden kommst. Und vor allem, wenn du da jetzt nicht unter die Top 7 bist, dann ist mit Preisgeld jetzt da auch nicht so viel, weil du hast ja auch extrem viele Ausgaben, sage ich jetzt einmal. Also wenn ihr mein Conditraining, das ist zum Beispiel privat da, das wird nicht vom ÖSV gezahlt. Da, wenn ich da keinen Kopfsponsor und so hab, dann schaut es da gleich mal mager aus, dass ich das mal selber da finanziere, oder? Von dem her muss man das ja nationenweise betrachten, würde ich jetzt dann sagen. Aber auch ein bisschen nicht nur an sich selber denken, sondern auch ein bisschen denken, was man alles gekriegt hat schon und das in Relation setzen dann mit dem. Und die Privatteams hat es in jeder Hinsicht schon gegeben. Die hat es bei uns im ÖSV gegeben. Der Marcel hat eigentlich sein privates Team gehabt. Anna Veit hat ein privates Team gehabt. Die haben das eigentlich angefangen ein bisschen. Dann war Dina Maase, die war allein unterwegs. Lara Gut hat es ein bisschen in die Richtung betrieben. Lindsay Won sowieso eigentlich. Ein Schiffrin in gewisser Hinsicht da, wobei die schon ein bisschen mehr eigentlich mit dem Team mittrainiert, aber die hat ihr eigenes, separates Team noch. Top-Leute haben sie das dann schon immer so gerichtet, dass sie halt das haben, was sie brauchen. Die Frage ist immer, was brauche ich? Weil so wie wenn ich einen Lukas Braten anschaue, der fährt mit 8 oder 9 Leuten um. Das ist, also ich habe mir das einmal ausgerechnet, also ich brauche halt 5. Was, also ich muss jetzt da nicht nur 3 mitschleppen, damit ich, weiß nicht, noch präsenter auftritt oder keine Ahnung, damit ich halt irgendeinem Freund was einen Urlaub über die Welt spendiere oder keine Ahnung, was. Vielleicht habe ich auch noch irgendwelche andere Geheimrezepte für den und den braucht, aber 8-9 Leute finde ich jetzt schon ein bisschen brutal für einen Mann, ja.
Zu diesen jungen, neuen, aufstrebenden Leuten noch eine Frage, die mich interessiert. Jetzt, wo die alle am Start sind, das hat man auch wieder so gesehen. Braten sowieso, der dann da Samba tanzt, aber auch McGrath ist ja so ein bisschen so ein Showman und da gibt es noch ein paar. Ist das für dich, der du ja ein paar Jahre lang so als im sonst sehr braven Skizirkus so ein bisschen als der etwas extrovertiertere
galt? Die Türen geöffnet.
Ja, das ist die Frage. Ist das jetzt doof für dich, dass da auf einmal andere rumhüpfen oder ist eine Erleichterung?
Mir ist es relativ wurscht. Also ich schaue ja auch nicht auf die anderen. Von dem und ich habe auch nie irgendwas gemacht, weil ich Aufmerksamkeit wollte. Also das muss man jetzt mal ganz ehrlich dazu sagen. Also ich habe einfach, damals war Social Media noch ein bisschen anders. Da habe ich einfach das gezeigt, wie ich mein Leben lebe, oder? Und wenn ich mit ein paar Freunden zusammenhucke und da ein paar Bier trinke, das hat es vor mir auch schon gegeben, nur hat es keiner gesagt, oder? Also Hermann Mayer, der hat schon gewusst, wie man lebt. Und von dem her habe ich da eigentlich keine Scheu gehabt, auch abseits vom Sport zu zeigen, dass man auch leben kann oder auch wie ich in Kitzbühel mit einem grünen oder violetten Schnauzer dahergekommen bin. Da haben vielleicht manche gemeint, ja, der muss jetzt da irgendwie was machen, damit er Aufmerksamkeit kriegt. Für mich war das... Also im Nachhinein schon, kann ich das vielleicht ein bisschen nachvollziehen, aber wenn ich mir so, für mich war das einfach ein Wetten mit meinen Leuten und die haben das dann so gefeiert und haben da Schnauzer, Färbeparty geschmissen Und wir haben da einfach ja intern ein Event draus gemacht, da war das Rennen, das war ja alles, also für mich schon präsent, aber für sie, sie haben einfach einen Grund mehr zum Feiern gehabt und haben da irgendwie, wir sind die, wir haben heute noch Gruppen, die heißt, die von meinen ganzen Freunden daheim, die Gruppen heißt der Ahnenkampfschnauzer. Das ist jetzt knapp 10 Jahre her und das, die ist immer noch so präsent, weil das einfach damals entstanden ist und ja, wir haben das aber nie gemacht, weil wir irgendwie da jetzt polarisieren oder sonst was. Für uns war das was unter uns und ja, ich habe damals gemacht, was ich machen will, werde es auch immer noch so machen. Vielleicht habe ich, was mir dann teilweise ein bisschen zu viel von der Präsenz sogar, weil das eben, ja, weil man eben nichts dabei gedacht hat. Und von dem her kann ich aber auch nachvollziehen, wenn andere, weiß nicht, irgendwie eine Show machen wollen oder keine Ahnung, es darf jeder machen, was er will, mir ist das relativ egal.
Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn du vor allem wieder eine Show im Schnee veranstaltest. Jetzt dann, wie du sagst, mit dem natürlich dieses Jahr das große Highlight bei dir ums Eck, WM in Saalbach, da hast du jetzt schon mal feiern dürfen. Warum nicht ein zweites Mal? Und ehrlicherweise saublöd, hast du uns unsere Schlussfrage, die wir uns stundenlang vorüberlegt haben, nein, aber die hast du schon vorweggenommen, nämlich, dass es ja noch ein Ski-Event gibt, was noch viel näher, also direkt bei dir daheim ist, ob das mal in Frage käme. Und du hast vorhin schon angesprochen, wenn du jetzt eine Wildcard kriegen würdest für die Freeride World Tour, würdest du dir das mal geben?
Ja, ich fahre immer, also wenn ich privat Skifahren gehe, dann wenn ein halber Meter Schnee liegt und dann Handvoll Leute überwerfen und geht da hin, baut dann. Also ich ziehe mir jetzt daheim privat keine Rennski oder irgendwas an. Also das muss ein Freeride-Ski oder Freestyle-Ski sein. Und um auf die Frage zurückzukommen, würde mich definitiv interessieren und jucken. Was ich dazu sagen muss, ich hätte aber dann null Chance. Der Sport hat sich in eine brutal kranke Richtung entwickelt. Also ich schaue mir das ja, ich verfolge das ja und was die da sagen, ist einfach brutal. Und man muss jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, es ist was anderes, wenn ich allein seit ich weiß nicht, 10, 12 Jahre alt bin, jeden Winter fahre und genau weiß, da kommt der Felsen, da ist der Baum, da ist die Wurzel, da mache ich einen Backflip, da mache ich, weiß nicht, einen Kark 5 oder irgendwas, weil ich halt weiß, dass das und das kommt. Oder ich komme auf einen Berg, ich schaue mir den in Spiegelperspektive an, suche mir allein aus und gebe ihm. Das ist einfach, das ist ganz ein anderes Thema und von dem her eigentlich auch momentan nicht denkbar, weil es einfach zu gefährlich ist, dass irgendwas ist. Ich tue mir ja schon so schwer, okay, soll ich jetzt da irgendwie, weil ich bin ja einer, der immer mehr will, soll ich jetzt da einen Backflip machen oder irgendwas? Weil wenn ich mir weh tue, dann beiß ich mir selber in den Arsch, wenn ich zum Beispiel bei einer WM ausfalle oder was. So weit denke ich dann schon, für das meine, bin ich schon zu alt, dass ich mir da halt meine Gedanken auch dazu mache. Aber vielleicht einmal nach meiner Karriere mit 5, 36 als Vorläufer oder sowas, würde ich gern machen, ja, wäre eine coole Erfahrung.
Ja, noch da für die Skination Österreich, nachdem ihr in der Freeride World Tour ja mitunter vielversprechende, ganz gute Leute an Deutschland verloren habt, braucht es da vielleicht dann ein erfahrenes Gegengewicht.
Leider. Ja, damit der Skisport braucht in Deutschland auch ein bisschen Aufmerksamkeit.
Das ist wohl richtig. Hey, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, so zwischen Sölden und dann dem Slalom-Auftakt. Das war ein großer Spaß für uns.
Gerne.
Alles Gute für die Saison.
Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Mach's gut und wir werden es auf jeden Fall verfolgen.
Danke, du ebenfalls. Alles Gute für deine Saison. Ja.
Danke.
Ich hoffe, wir schauen uns gegenseitig zu auf den Stockerl.
Ja, hoffe ich auch.
Alles Gute. Ciao.
So, wieder eine Folge Ski Alpin. Das hat sehr viel Spaß gemacht, Finzi. Wir können schon mal leicht vorausblicken. Nächste Woche haben wir wieder einen Gast aus Österreich. Wir gehen aber nach jetzt zweimal Alpin. Wird es dann Zeit, uns mit dem nordischen Skisport zu befassen. Und Coco ist dann auch wieder mit dabei. Ihr hoffentlich auch. Bis dahin, wenn ihr uns was mitteilen möchtet, wenn euch diese Folge besonders gut oder besonders gar nicht, sagt man so nicht, wurscht, gefallen hat, dann schreibt uns gerne auf Instagram. @ski.happens oder per E-Mail an team@skihappens.de. Und wenn ihr da, wo ihr uns hört, wenn man da irgendwie Fragen beantworten kann oder auch, also auch das lesen wir bei Spotify, könnt ihr uns ja auch immer mitteilen, wie euch Sachen gefallen haben. Ihr könnt Sternchen verteilen. Hilft uns alles, freuen wir uns über alles. Und jetzt haben wir für heute genug geplaudert. Schau, dass du noch auf die Roller kommst, bevor es dunkel wird, Finzi.
Genau, Zeitumstellung. Die vergisst man dann schnell mal.
Hey, merci dir, merci euch fürs Lauschen und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.
Bis dann. Ciao.
She Happens.